Deutschlandfunk, Kultur heute.
Heute mit Susanne Durwig. Guten Tag. Ich mache Filme über Dinge, die ich nicht verstehe. Das sagt Jonathan Brunner. Mehr über ihn und die solitäre Kunst des Dokumentarfilms, die viele erfreut, heute bei uns. Außerdem besuchen wir eine Ausstellung von Michael Armitage im Palazzo Grassi in Venedig und treffen die Schauspielerin Isabella Rossellini in Locarno. Und in unserer Sendung, da wird heute Deutsch, Italienisch, Englisch zu hören sein. Diese drei Sprachen sowie Französisch, Österreichisch, Tschechisch, Slowakisch und Kroatisch sind auch Teil eines aktuellen Forschungsprojekts. Soundscape of Populism, so der Titel. Untersucht wird die Fragestellung, können akustische Elemente wie Tonfall, Musik, kurze Klangschnipsel dazu dienen, populistische Ideen, Anschauungen zu transportieren? Lenka Filipova von der Freien Universität Berlin, Literaturwissenschaftlerin, leitet es und ich habe sie zunächst gefragt, warum ist es in Ihren Augen wichtig, Populismus auch über Klänge zu erforschen?
In der Populismusforschung geht es bisher sehr stark darum, was gesagt wird, also um bestimmte Begriffe, politische Botschaften, Bilder oder Narrative. Und wir möchten diese Perspektive um die akustische Ebene erweitern und fragen, wie werden diese Botschaften eigentlich hörbar gemacht? Dabei untersuchen wir verschiedene Arten von Klängen, zum Beispiel die Stimme, Tonfall, Rhythmus, Lautstärke, Musik, Sprechchöre und so weiter.
Wie gehen Sie denn genau vor? Sichten Sie Social-Media-Kanäle, Musikvideos, Ansprachen? Wen oder was gucken Sie sich an?
Wir sammeln unterschiedliche Formen politischer Kommunikation aus mehreren europäischen Ländern. Es sind Reden, Videos von Kundgebungen, auch Podcasts und dann auch Beiträge aus Social Media. Und dann kombinieren wir unterschiedliche Methoden. Also einerseits hören wir uns das Material sehr genau und analysieren den politischen und medialen Kontext. Und andererseits können wir bestimmte akustische Eigenschaften auch technisch untersuchen. Und das ermöglicht uns dann, qualitative Höreindrücke mit empirisch messbaren Daten zu verbinden.
Aber was genau können Sie da messen, wie stark diese Klänge Einfluss haben auf beispielsweise politische Entscheidungen?
Ich würde sagen, uns geht vor allem um Emotionen, also wie populistische Kommunikation vor allem Emotionen erzeugt. Und das, finde ich, ist sehr wichtig, gerade im Kontext der Social Media heutzutage und auch der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie, dass Emotionen eigentlich sehr schnell erzeugt werden. Und Populismus heutzutage ist ein bisschen performativer geworden im Vergleich zu der Vergangenheit, wo man noch viel, also mehr mit Ideen gearbeitet hat. Und heutzutage geht es viel mehr um emotionale Wirkung.
Kann man emotionale Wirkung von Klängen wissenschaftlich messen?
Ich denke schon. Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Ein sehr anschauliches Beispiel wäre ein Sprechchor bei einer Demonstration oder Kundgebung. Denn wenn hunderte Menschen gemeinsam denselben kurzen Satz im selben Rhythmus rufen, vermitteln sie natürlich eine politische Botschaft. Gleichzeitig passiert aber noch etwas anderes. Die Menschen hören sich selbst als Teil einer gemeinsamen Gruppe. Über Klang entsteht damit sehr unmittelbar ein Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Gleichzeitig kann ein solcher Sprechchor aber auch eine Grenze ziehen. Er definiert gewissermaßen ein Wir und damit möglicherweise auch diejenigen, die nicht zu diesem Wir gehören. Und genau diese Verbindung zwischen Klang, Körper, Emotion und dann auch politischer Zugehörigkeit finden wir besonders interessant. Und das kann man auf jeden Fall teilweise messen, aber hören und dann beschreiben vor allem.
Und untersuchen Sie das ganze politische Spektrum von links bis rechts und auch die Mitte?
Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Also es ist uns bewusst, dass Rechtspopulismus in der europäischen Gegenwart natürlich eine wichtige Rolle spielt. Populismus ist aber nicht grundsätzlich an eine einzige politische Richtung gebunden. Und wir wollen deshalb auf die jeweiligen politischen Kontexte schauen und nicht von vornherein alle Formen gleichsetzen.
Sie untersuchen ja auch Jingles, Soundbites, Audio-Memes. Können Sie da vielleicht auch noch mal ein Beispiel nennen? Etwas, das vielleicht viele Menschen kennen?
Zum Beispiel ein Audio-Meme oder ein Sound-Meme ist ein kurzer, wiedererkennbarer Audio-Ausschnitt. Das kann zum Beispiel ein Satz, ein Ausruf, eine bestimmte Intonation oder ein kurzer Musikausschnitt sein. Und auf Social Media kann derselbe Sound in vielen verschiedenen Videos auftauchen, zustimmend, ironisch oder kritisch. Dadurch kann er zu einer Art akustischem Kürzel für eine Person, Bewegung oder politische Haltung werden. Und weil solche kurzen Sounds sehr leicht nicht nur wiedererkennbar, sondern auch verbreitbar sind, sie können sehr schnell Aufmerksamkeit erzeugen. Also zum Beispiel politische Personen oder Botschaften einprägsam machen und auch Zugehörigkeit ausdrücken. Und wir würden deshalb nicht automatisch sagen, dass ein Soundmeme zum Beispiel direkt Wahlentscheidungen beeinflusst oder sowas. Uns interessiert vielmehr, wie politische Botschaften dadurch zirkulieren, verändert und emotional aufgeladen werden.
Was glauben Sie, wie könnte dieses Projekt dann am Ende des Tages unseren Blick auf politische Kommunikation verändern?
Also zunächst möchten wir wissenschaftlich besser verstehen, welche Rolle Klang in politischer Kommunikation spielt, insbesondere im Netz. Uns ist aber ebenso wichtig, dass die Ergebnisse auch praktisch genutzt werden können. Wir möchten deshalb Workshops und Materialien für Lehrkräfte entwickeln. Schülerinnen und Schüler sollen in diesem Kontext lernen, bei politischer Kommunikation nicht nur zu fragen, was wird hier gesagt, sondern auch, wie wird es gesagt, welche Stimme hören wir, welche Musik wurde eingesetzt, welche Emotion wird erzeugt. Für uns gehört diese Fähigkeit heute zur Medienkompetenz und letztlich auch zur Demokratiebildung. Und ich würde dazu noch sagen, ich finde, bei politischen Aussagen sind wir daran gewöhnt, den Inhalt zu hinterfragen. Auch bei Bildern ist inzwischen viele Menschen bewusst, dass sie inszeniert, ausgewählt oder bearbeitet sein können. Bei Klang besitzen wir diese kritische Distanz häufig noch nicht, also nicht im gleichen Maße. Und wir sind eigentlich überzeugt, dass Stimme, Rhythmus, Lautstärke oder Musik eigentlich ganz wesentlich bei politischer Kommunikation sein können. Deshalb ist unser Ziel, genauer wahrnehmen zu können, wie politische Wirkung entsteht.
Und erste Ergebnisse erwarten die Literaturwissenschaftlerin Lenka Filipova und ihr Team in voraussichtlich anderthalb Jahren. In Venedig, da findet derzeit nicht nur die Kunstbiennale statt, sondern rund um das Kunstevent im XXL-Format sind zahlreiche weitere große Ausstellungen zu sehen. Darunter die erste italienische Retrospektive des Künstlers Michael Armitage. Armitage studierte in England, engagiert sich aber bis heute für die Kunstszene in seiner Heimat Kenia. In seinen großformatigen Bildern, da verbindet er persönliche und kollektive Erinnerung und er nimmt Bezug auf die europäische Kunstgeschichte. Von Tizian und Goya bis Egon Schiele und Maria Lasnik ist vieles dabei. Maxi Bröcking hat die Ausstellung für uns besucht.
Direkt am Canal Grande in Venedig liegt der Palazzo Grassi aus dem 18. Jahrhundert, in dem sich jetzt ein Museum für zeitgenössische Kunst der Sammlung Pinault befindet. Die Werke des kenianisch-britischen Künstlers Michael Armitage, die hier gezeigt werden, sind ein Ereignis. Die zum Teil mehrere Meter hohen Arbeiten sind nicht auf Leinwand gemalt, sondern auf einem Textil aus ostafrikanischer Baumrinde, die der Künstler roh zusammengenäht hat. Wie Vernarbungen ziehen sich die Nähte über die Fläche und die darauf gemalten Körper und Szenen. Jean-Marie Gallet, leitender Kurator der Sammlung, erklärt, wie Michael Armitage auf das Material kam. Als er mit 18 Jahren nach London zog, um Kunst zu studieren, malten dort alle auf Leinwand. In der afrikanischen Kunsttradition gibt es das aber gar nicht. Und für ihn als afrikanischen Künstler wäre es doch seltsam, etwas verwenden zu müssen, das überhaupt nicht zu der eigenen Geschichte gehört. Dann entdeckte er auf einem Markt diesen Stoff aus Baumrinde und dachte sich, vielleicht könne er den als Malgrund nutzen. Das hat es ihm ermöglicht, als afrikanischer Maler mit europäischen kunsthistorischen Bezügen zu arbeiten, aber mit einem Material, das nicht der westlichen Tradition entstammt. Michael Armitages Motive beziehen sich auf die Geschichte und Gegenwart Kenias. Das erste Bild der Ausstellung zeigt eine ältere schwarze Frau. Sie ist nackt. ihre Körperhaltung müde, erschöpft. Doch ihre Hände stecken in Boxhandschuhen, bereit zum Kampf.
This is a portrait of Congestina Achieng.
Dies hier ist ein Porträt von Congestina Achieng, der ersten Boxweltmeisterin und ersten Frau des afrikanischen Kontinents, die diesen Titel errang. Es gibt dieses Bild von Watteau, einem französischen Maler des 18. Jahrhunderts, das sich heute im Louvre befindet, und einen traurigen Clown zeigt. Die Gestalt hier im Vordergrund ist identisch. Es ist dieselbe Körperhaltung. Armitage malt also afrikanische Themen, doch die Erzählung selbst verbindet sich mit der Geschichte der westlichen Maltradition. Die Ausstellung versammelt insgesamt 45 Gemälde und 200 Vorzeichnungen, die sich über zwei Etagen verteilen. Diese zeigen seine Arbeitsweise, die mit weichem Bleistift gemalten Detailstudien und mit breitem Pinsel flächig aufgetragenen, verwaschenen Farben, die vom Malgrund förmlich aufgesogen werden. Das Werk »Promise of Change«, so auch der Titel der Ausstellung, zeigt eine Wahlkampfszene aus Kenia, in der ein Wandel zu einem besseren Leben versprochen wird. Jedoch ist es ein Versprechen, das leer wirkt, dem niemand mehr glaubt.
It's a painting about politicians.
Dieses Bild zeigt Politiker bei einer Wahlkampfveranstaltung, vermutlich auch mit falschen, leeren Versprechen. Die gesamte Ausstellung dreht sich im Grunde genau darum, etwas zu versprechen.
It's all about promising something.
Immer wieder gibt es bei Michael Armitage auch Referenzen zu Filmen, Literatur oder Musik, wie in seinem Bild Strange Fruit, das sich auf das gleichnamige Lied der Jazzsängerin Billie Holiday bezieht. Sie sang über Körper von Schwarzen, die Lynchmorden zum Opfer fielen und wie seltsame Früchte an Bäumen hängen. Armitage malt hier eine gekrümmte Form, die nicht sofort als Mensch erkennbar ist.
Michael Armitage is using a very specific vocabulary.
Durch sein besonderes Vokabular erkennt man seine Gemälde sofort wieder. Er bringt eine Art Poesie in seine Werke, durch die unterschiedlichen Perspektiven und Standpunkte. Gleichzeitig thematisiert er einen Teil der Welt, über den nur wenige sprechen. Auch die künstlerische Geschichte Ostafrikas ist nur wenigen bekannt. In diesem Mix liegt sein außergewöhnliches Talent. Es sind Bilder, die berühren und sprachlos machen. Ihre Größe und gleichzeitig zärtliche Verletzlichkeit übersetzen auf sehr subtile Weise Geschichte in die Gegenwart. Die Kunst von Michael Armitage verbindet dabei Trauer mit Empathie und einer Menschlichkeit, die Hoffnung macht.
Maxi Bröckin über die Ausstellung mit Werken von Michael Armitage, die noch bis Januar in Venedig zu sehen ist. Zwei Frauen fahren durch den strömenden Regen, ihre Blicke sind angespannt suchend. Die beiden sind humanitäre Helferinnen, die Ende 2021 in Polen Flüchtlingen helfen, die über die Grenze in Belarus kommen. Eingefangen hat diese Szenen der Dokumentarfilmer Jonathan Brunner in seinem preisgekrönten Werk Border Conversations. Und er ist heute Gast in unserer Sommerreihe.
Gemeinsam oder einsam? Über Solitäre und Rudeltiere in der Kultur.
Ja, Solitär, Rudeltier, gemeinsam, einsam. Zu diesen Fragen habe ich Jonathan Brunner begrüßt.
Guten Tag, schön, dass ich da sein darf.
Wie haben Sie eigentlich die Entscheidung, diesen Film Border Conversations zu drehen, getroffen? Allein oder im Zusammenspiel mit anderen?
Der ist entstanden aus einer Recherche für einen Film, den ich im Rahmen meines Studiums an der Filmakademie Baden-Württemberg gemacht habe. Ich habe recherchiert, weil das Thema zu dieser Zeit einfach sehr groß war und ich aber gemerkt habe, da ist die Rede von mehreren tausend Menschen, die hinter dieser Grenze sitzen. Ich kann nicht greifen, was das bedeutet und habe dann geschaut, was gibt es für Zugänge, über welchen Blickwinkel kann man eben dieses Thema betrachten. Und dann ist die Perspektive der Aktivistin eben relativ schnell in den Vordergrund gerückt.
Das heißt, Sie haben aber zunächst mal alleine recherchiert. Sie haben da nicht im Team gesessen und gesagt, das könnte ein Thema sein, das mache ich jetzt.
Im Prozess eines Films wird oft gefragt, okay, was interessiert dich? Und dann suche ich mir für diesen Film oder für diesen Stoff verschiedene Menschen, die mithelfen, den in den entsprechenden Phasen zu entwickeln. Das heißt, in der Recherche, im Dreh, auch in der Montage. Der Initialgedanke, der entsteht aber oft alleine.
Aber ich denke, gerade bei so einem Film wie Border Conversations, da braucht es ja vieles auch im Hintergrund, Drehgenehmigungen und so weiter und so fort. Da braucht man doch wahrscheinlich eine starke Mannschaft im Hintergrund, also eine Gemeinschaft.
Auf jeden Fall. Es ist vor allem, aber so dann oft in meinem Fall, ein ganz kleines, enges Team aus sehr wenigen Menschen. Wir waren zu dritt vor Ort, hatten noch eine Person in der Produktion, die uns quasi aus der Ferne unterstützt hat. Und dann muss man aber in dem kleinen Team mit den wenigen Mitteln, die man hat, intuitiv auf die Umstände reagieren und vor Ort in Anführungszeichen zaubern.
Sie haben gerade schon gesagt, das Thema haben Sie erst einmal alleine recherchiert, ausgehend von dem Gedanken, was Sie interessiert. Haben Sie auch die beiden Protagonistinnen, die im Vordergrund des Films stehen, erst einmal allein getroffen?
Wir haben die einen Tag vor Dreh in Warschau getroffen. Ich habe aber mit einer der Protagonistinnen telefoniert. Und in diesem Gespräch war mir klar, das ist eine Protagonistin. Das ist eine Person, die auf eine Art und Weise über die Dinge, die ihr begegnen, sprechen kann, dass das einen Film tragen kann.
Muss man seine Protagonistin auch ein wenig mögen, um einen Film zu drehen? Also muss man eine gewisse Nähe spüren?
Ich schmunzel gerade ein bisschen, weil ich es gerade interessant finde, Filme auch über Personen zu machen, mit denen ich empathisch bin, die mir aber vielleicht nicht zwangsläufig sympathisch sein müssen. Gerade wenn ich mit Menschen außerhalb meiner Bubble oder meines Wertekosmos oder so politischen Kosmos spreche, ist es mir wichtig, dass ich verstehen lerne, warum Menschen diese Haltung vertreten, wie sie dahin kommen, was sie dorthin führt, welche Prägungen, welche Interessen.
Auf Ihrer Website, da ist zu lesen, also Empathie statt Vorurteil, Emotion statt Erklärung sind so Ihre Prämissen. Und wie schwierig ist es da, die Balance zwischen Nähe, Vertrauen sowie kritischer Distanz zu Ihren Protagonisten zu bewahren?
Das ist eine Gratwanderung, aber ich würde sagen, dass man damit immer sehr ehrlich umgehen kann und sich nicht verstellen muss oder nichts vorheuchelt, sondern mein Interesse ist in allen Fällen immer ehrlich. Und wenn man einfach viel nachfragt, aber natürlich auch kritisch nachfragt, dann ist das auf jeden Fall möglich.
Ich mache Filme über Dinge, die ich nicht verstehe, schreiben Sie. Sie haben Filme über Rosenzucht gedreht, über die humanitären Helferinnen und aktuell über junge Menschen, Teenager in Deutschland. Wann genau weckt ein Thema ein Interesse oder wann denken Sie, verstehe ich nicht?
Ich glaube, es ist eher ein Gefühl, dass ich merke, hier überlappen sich verschiedene Themen und mich als Privatperson interessiert es und ich würde das gern auseinanderdröseln und da tiefer eintauchen. Ich glaube, das, was dahinter steht, ist, dass ich nicht anderen Menschen die Welt erklären möchte, sondern ich möchte ein tieferes Verständnis für die Welt schaffen, das ich mir aber selber erst im Laufe dieses Prozesses eines Films erarbeite. Und dann ist der Film im Endeffekt nur das, was ich gelernt habe oder der Blick, der mir eröffnet wurde auf diese Themen.
Sie haben vorhin schon gesagt, bei Border Conversations, da waren Sie ein sehr kleines Team. Ist es sinnvoll, dass das Team so klein ist, um auch eine gewisse Intimität, Nähe zu den Protagonisten, Protagonistinnen herzustellen?
Ich würde schon sagen, das hängt immer davon ab, was für einen Film man dreht. Ist ja auch die Freiheit, die wir haben, dass wir je nach Stoff, je nach Thema schauen, wie drehen wir diesen Film, in welchem Setup, mit wie vielen Leuten machen wir das? Macht man das vielleicht sogar alleine, weil es eine persönliche Familiengeschichte ist, oder macht man das in einem mehrköpfigen Team? Das heißt, es geht schon immer darum, herauszufinden, was ist die richtige Teamgröße, um diesen Raum auch zu wahren und nicht zu dominant zu sein, sondern irgendwie Nähe zuzulassen, vielleicht auch überschaubar zu bleiben im Sinne von, man lernt jemanden kennen und sie müssen dann nur ein, zwei Personen kennenlernen und nicht fünf. Das ist, natürlich geht es dann schneller, man schafft schneller Vertrauen.
Also Sie müssen im Grunde genommen, um mal im Bild unserer Reihe zu bleiben, hin und wieder ein Solitär sein, um für die Rudeltiere, also für das Publikum, was Gutes herzustellen, oder?
Ich würde sagen, es ist phasenabhängig. Natürlich ist man in der Position der Regie die Person, die einen Film von Anfang bis Ende und in dem Maße auch vielleicht alleinig in dieser Intensität durchführt. Und auf dem Weg findet man sich aber immer wieder in kleinen Familien, in kleinen Verbünden zusammen.
Als Sie diesen Film Border Conversations, als Sie den Film gemacht haben, da steckte die Welt in der Corona-Krise. Belarus hat da plötzlich die Grenzen aufgemacht. Flüchtlinge strömten nach Polen. Die dortige Regierung, die hinderte sie an der Einreise. Also man wollte die nicht. Wie schnell können Sie eigentlich auf Themen reagieren, also von mir aus auch als Solitär, als One-Man-Show, wenn Sie sagen, da ist ein Ereignis, das interessiert mich brennend, so richtig verstanden habe ich es noch nicht, würde ich gerne hin. Wie viel Zeit brauchen Sie, um was umzusetzen, um was anzugehen?
Das kann im Zweifel sehr wenig Zeit sein. Ich glaube, die Frage ist eher, habe ich die Zeit gerade selber als Person, mich innerhalb von wenigen Wochen in ein Thema reinzugraben, Kontakte zu knüpfen, herauszufinden, wer die richtigen Ansprechpersonen sind, wer die Strippenzieher vor Ort sind, die man kennenlernen muss. Dann ist es auch da wieder leider projektabhängig, ob man sagt, ich gehe da alleine mit einer Kamera hin und halte es einfach fest, weil es festgehalten werden muss. Oder es macht mehr Sinn, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, ein kleines Team zusammenzustellen und dann mit etwas mehr Planung in den Dreh zu gehen.
Aber man braucht doch auch für alles Geld. Also muss man nicht auch gucken, ob man Geld zusammen
hat? Das auch,
hat?
Auf jeden Fall. Aber ich glaube schon sehr an den, auch an den ersten Impuls, den manchmal gibt es. Da unterscheidet sich natürlich nochmal sehr stark das studentische Produzieren vom Produzieren auf dem Markt. Gleichzeitig hat aber der Dokumentarfilm, der eine gewisse Dringlichkeit hat, glaube ich, immer Phasen, in denen man sagt, hey, wir müssen das jetzt drehen. Wir haben noch kein Geld, aber wir drehen das jetzt und überzeugen dann mit dem Material, das wir gedreht haben, Menschen, uns bei diesem Film zu unterstützen.
Sie sind ja auch Teil einer Arbeitsfreundesgemeinschaft, wenn ich das richtig sehe. 1:1000 heißt es. Das sind Dokumentarfilmer, Schriftstellerinnen. Wie wichtig ist Ihnen diese Gemeinschaft?
Die Gemeinschaft ist sehr wichtig geworden im letzten Jahr, in den letzten anderthalb Jahren, weil man gerade als Regie in der Phase zwischen den Filmen dann tatsächlich alleine ist. Und für die Filme findet man sich in diesen Familien, aber dazwischen ist es auch durchaus hart, für genau diese Phasen Menschen zu haben, mit denen man sich über Entwicklung, Stoffe, aber auch zum Beispiel die Finanzierung irgendwie austauschen kann, bevor der Film schon richtig im Gang ist, ist extrem wertvoll, da das Gefühl zu haben, man hat auch da schon ein Team im Rücken und kann sich gegenseitig unterstützen.
Der Dokumentarfilmer Jonathan Brunner. Über die Schauspielerin Isabella Rossellini sind auch schon Dokumentarfilme gedreht worden. Zu sehen eine grundsympathische Frau, die Hühner und ihr Leben auf dem Land mag. Isabella Rossellini ist die Tochter berühmter Eltern. Die Schauspielerin Ingrid Bergmann war ihre Mutter, der Regisseur Roberto Rossellini ihr Vater. Sie ist das, was man neudeutsch als Nepo-Baby bezeichnet. Jemand, der vom Ruhm der Verwandtschaft profitiert. Isabella Rossellini hat sich davon längst befreit. Gerade ist sie auf dem Filmfest in Locarno mit einem Ehrenpreis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Julia Bashira hat sie getroffen.
Vor einem grell leuchtenden Hintergrund steht sie in einem giftgrünen, hautengen Ganzkörperanzug, frontal zur Kamera.
I can change color and hide in nature.
Es ist Isabella Rossellini im Kostüm einer Gottesanbeterin.
She has eaten many husbands already.
Anlässlich der Auszeichnung für Isabella Rossellini zeigt Locarno nicht nur Höhepunkte ihrer großen Film- und Schauspielkarriere, sondern auch ihre Kurzfilmreihe Green Porno. Seit beinahe 2 Jahrzehnten verbindet Isabella Rossellini mit der Green-Porno-Reihe Kino, Performance, Naturkunde und ihren unverwechselbar trockenen Humor. Die Idee dazu kam allerdings nicht von ihr selbst.
It was Robert Redford, when he saw YouTube.
Als Robert Redford YouTube entdeckte, sagte er, das ist endlich eine Möglichkeit für das Kurzfilmformat. Er schlug vor, dass ich selbst Regie mache. Und ich dachte, ja gut, 2 Minuten kann ich vielleicht auch selbst inszenieren.
2 Minutes seems easy,
erzählt Isabella Rossellini, die in der Nähe von New York auf einer Farm mit ihren geliebten Hühnern lebt und sogar einen Masterabschluss in Tierverhalten und Naturschutz hat. Die Liebe zu Kunst und Kino wurde der Tochter von Ingrid Bergmann und Roberto Rossellini sowie der Halbschwester des großen Filmproduzenten Renzo Rossellini in die Wiege gelegt.
Als kleines Mädchen habe ich natürlich zu meinem Vater und meinem älteren Bruder Renzo aufgeschaut. Ich kann kaum glauben, jetzt in derselben Gruppe wie sie zu sein. Ich selbst bin immer meiner Neugier gefolgt. Ich wurde ja erst relativ spät Schauspielerin, mit Anfang 30. Anfangs war ich vom enormen Ruf meiner Mutter eingeschüchtert. Deshalb blieb ich zunächst in einer anderen Welt, der Welt der Mode. Ich habe eine Modeschule in Rom abgeschlossen und dachte, ich würde Kostümbildnerin werden. Einen großen Masterplan hatte ich nie. Ich meine, haben Sie einen Masterplan? Eben. Wir haben doch alle keinen Plan. Manche Türen bleiben verschlossen, andere gehen auf und dann geht man weiter.
Eine dieser Türen führte zu David Lynch und Blue Velvet. Der Film war zunächst heftig umstritten, wurde aber zum Klassiker. David Lynch, erzählt Rossellini, habe seine Regieanweisungen oft eher poetisch als präzise formuliert.
David war nicht besonders wortreich, aber man sah immer an seinem Gesicht, ob ihm gefiel, was man machte. Manchmal sagte er seltsame Dinge wie: Die Wolken kommen. Das bezog sich auf meine Figur Dorothy Wellens in Blue Velvet. Ich glaube, er meinte damit, dass die Figur plötzlich von einer Angst überrollt wird, also die Wolken kommen. Für mich war das eine sehr gute Anweisung. Ich verstand genau, was er meinte.
Isabella Rossellinis Karriere verlief nie nach Plan. Sie erlebte viele Rückschläge, etwa als Topmodel. Mit 42 Jahren trennte sich die Kosmetikmarke Lancôme von ihr.
Sie haben mir damals gesagt, Frauen träumen davon, jung zu sein. Deshalb könne das Model, das unser Produkt und die ideale Frau verkörpert, keine Frau in den 40ern sein, auch wenn sie erfolgreich ist. Ich habe mit meinen Freundinnen gesprochen. Ich fragte sie, wollt ihr jung bleiben? Nein. Also sagte ich, entweder sind meine Freundinnen außergewöhnlich oder ihr stellt die falschen Fragen in eurer Marktforschung.
Auch heute mit 73 Jahren folgt die Kino-Ikone unermüdlich ihrer Neugier und ihrem gesellschaftspolitischen Gewissen. Ihr neuestes Kurzfilmprojekt zum Beispiel widmet sich der Evolution und der Domestizierung von Haustieren. Der Titel »The Survival of the Friendliest«, das Überleben der Freundlichsten.
Julia Baschira über die Schauspielerin Isabella Rossellini. US-Präsident Trump hat bei seinem umstrittenen Ballsaal-Projekt einen weiteren Dämpfer erlitten. Die Einzelheiten dazu von Adalbert Zinjewski in den Kulturmeldungen.
Ein US-Bundesberufungsgericht bestätigte die Aussetzung der Bauarbeiten an dem Prestigeprojekt, die Ende März angeordnet wurde. Als Grund nannte das Gericht, dass Donald Trump den Abriss des historischen Ostflügels und den Neubau ohne eine vorherige Zustimmung des Kongresses begonnen habe. Jeder Präsident sei nur ein Mieter auf Zeit, hieß es. Die Regierung habe keine uneingeschränkte Befugnis, das Weiße Haus neu zu gestalten, umzugestalten und umzubauen, um den persönlichen Wünschen des Präsidenten gerecht zu werden. Allerdings, teilte das Gericht mit, habe der Baustopp nichts mit der Sinnhaftigkeit des Projekts an sich zu tun. Der US-Präsident will die Entscheidung nun vor dem obersten Gerichtshof anfechten. Im Frühjahr waren Denkmalschützer gegen die Trump-Regierung vor Gericht gezogen, um den Prunkballsaal zu stoppen. Das Projekt ist auch wegen der hohen Kosten von 400 Millionen US-Dollar umstritten. Illustar, das ist die Liste der Musikerinnen und Musiker, mit denen der britische Produzent William Wainwright alias William Orbit zusammengearbeitet hat. Darunter sind Stars wie Madonna, Blur, Prince, U2, Erasure, Peter Gabriel und Sting. Orbit hatte seine Wurzeln in der elektronischen Tanzmusik und gilt mit seinem Ambient-Sound und seinem Hang zu musikalischen Brechungen als Magier der Klangwelt. Einen Höhepunkt erreichte er 1999, als sein für Madonna co-produziertes Album Ray of Light 4 Grammys gewann und der Sängerin zum Comeback verhalf. Orbit interpretierte auch Werke der Klassik neu. Musikjournalist Martin Riesel sagte im Deutschlandfunk Kultur über William Albright:
Der Mann hatte auf jeden Fall Stil, der hatte eine Handschrift, der hatte eine Vision, die er dann auf ganz verschiedene Arten, auf viele Arten umgesetzt hat, in unterschiedlichen Klangwelten, auch mit ganz verschiedenen Künstlern. Er ist sicherlich ein ganz wichtiger Popproduzent der 90er und folgenden Nullerjahre. Und das finde ich toll, nicht aus so einem theoretischen Wissen heraus, sondern aus einem Gefühl, aus so einem kreativen Geist heraus. Und sowas weiß ich besonders zu schätzen, so entsteht nämlich große Kunst.
So Musikjournalist Martin Riesel. Gestern wurde bekannt, dass William Orbit vor gut 2 Wochen im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Der Zentraldombauverein in Köln verzeichnet deutlich mehr Mitglieder. Seitdem im März die Einführung eines Eintrittspreises von 12 Euro für den Kölner Dom angekündigt wurde, sind bei dem Verein knapp 10.000 Beitrittsgesuche eingegangen. Zuvor waren es 100 pro Monat. Für die Mitglieder des Vereins ist der Zugang zum Dom nach wie vor kostenlos. Das scheinen viele Menschen also zu nutzen.
Die Kulturmeldung mit Adalbert Sinjewski, vielen Dank. Und in den Informationen am Abend unter anderem ein Thema: Spanien kontrolliert seit Mitternacht Reisende aus Italien. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lurwig. Danke fürs Zuhören.